Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Nach dem Tod der US-Boxlegende George Foreman sammeln wir Spuren von ihm in Dokus, Biopics und selbst bei Stefan Raab. Vatermal in Dortmund, das ist die Theaterpremiere des Abends. Leipzig erinnert zum 100. Geburtstag an den Maler Bernhard Heisig. Aber erst schauen wir nach Ungarn. Pride-Paraden sind dort künftig strafbar. Doch anscheinend will Viktor Orban damit nur ablenken von viel größeren Problemen. Das autokratische Regime von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat in dieser Woche einmal mehr drastische Entscheidungen getroffen. Er hat ein neues Gesetz durchgeboxt, das die jährlichen Pride-Paraden, etwa den Christopher Street Day, in Ungarn verbietet. Wer künftig daran teilnimmt, soll mit Hilfe von Gesichtserkennungstechnologie identifiziert werden können. Den Betreffenden droht ein Bußgeld von bis zu 500 Euro. Damit sind die Freiheitsrechte der LGBTQI-Community massiv bedroht. Das kritisiert auch UNO-Menschenrechtskommissar Türk. Wie die ungarische Gesellschaft darauf reagiert und was die Hintergründe sind, darüber möchte ich mit dem Drehbuchautor, Dramatiker und Übersetzer András Forgács sprechen. Ich habe ihn vor der Sendung in Budapest erreicht. Guten Abend, Herr Forgács.
Guten Abend.
Bestraft werden sollen sowohl die Organisatoren solcher Veranstaltungen als auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Selbst das Hissen einer Regenbogenfahne könnte strafbar sein. Wie sind die Reaktionen auf dieses neue Gesetz in Ungarn?
Die Leute, die um mich sind, entsetzt. Absolut. Wir wissen, wie Orban arbeitet. Orban sagt immer 1, 2, 3 Jahre früher, was er machen will, und dann macht er das. Doch es ist eine große Überraschung, weil Orbans Taktik und Orbans Politik ist immer improvisierend. Auch dieses neue Gesetz, es war nicht vorsehbar vor einem Monat. Er, wie alle autokratischen Führer sozusagen, ist kalkuliert auf Überraschung und Drohung. Und jetzt wirklich, wir sind auf einem Scheidewege, denke ich, mit der Europäischen Union und so weiter. Und er fühlt sich gestärkt natürlich von Trump und dann auch die Freundschaft zwischen Trump und Putin. Und sie imitieren einander. Orban imitiert Putin, Trump nutzt einige Techniken von Orban. Das ist ein Komplott auch. Also das hat größere Bedeutung.
Und trotzdem fragt man sich, was steckt jetzt hinter diesem Timing? Warum agiert Viktor Orban gerade jetzt auf diese Weise?
Jetzt, es ist ein einzigartiges Phänomen in Ungarn seit 15 Jahren, seit er in Macht ist. Er hat einen Rival, er hat jemanden, der populärer geworden ist in 8 Monaten in Umfragen. Man sieht heute, dass 150.000 Fidesz-Wähler schon bei ihm sind. Peter Magyar, seine Frau war die Justizministerin. Und jetzt kommt diese symbolische Seite. Warum jetzt? Er scheint unaufhaltsam zu sein. Sein Aufstieg ist fantastisch. Wir haben es noch nicht gesehen in Ungarn seit 20 Jahren, dass jemand so schnell, so populär sein kann, ohne viel Geld und ohne Hilfe von reichen Leuten. Der arbeitet sehr viel. Was wichtig ist, dass sein Aufstieg hängt zusammen tief mit der Pädophilie-Frage.
Warum?
Weil seine Frau, die Justizministerin war, war entwickelt in ein Amnestie für einen pädophilen Schuldirektor, der ein Mitglied der Fidesz war und in großen Geheimnissen, er hat Amnestie bekommen. Und dann haben sie diese Justizministerin, die Ex-Frau von Peter Magyar, haben sie dann, sie sollte absagen. Sie sollte diesen Skandal mit Absage mitbringen.
Also, dass diese Frau die Amnestie rückgängig macht.
Ja, und von diesem Punkt an, Peter Magyar fing an, seine Partei zu gründen. Und Skandal nach Skandal in diesem Jahr, Skandal nach Skandal, es war klar, dass der Fidesz ist sehr tief entwickelt in diese Pädophilie-Skandalen. Nicht nur dieser einzige Mann, diesen Schuldirektor. Und deswegen ist wichtig für Viktor Orban, diese Pädophilie-Thematik irgendwie abzustoßen vom Fidesz. Und jetzt kommt diese politische Klugheit, was er hat, diese Salamitaktik sozusagen, weil diese neue Partei, TISA, heißt TISA von Peter Magyar, ist eine heterogene, hybride Sache, weil sehr viele Leute kommen von der nationalkonservativen Seite und andere von der liberalen Seite. Und jetzt wartet diese Hälfte, diese liberale Hälfte, dass er etwas sagt über dieses Gesetz. Und er schweigt.
Aber das Eigenartige ist ja, wie diese beiden Themen zusammengebracht werden. Also die Anliegen der LGBTQI-Community und das Thema Pädophilie. In dem Argument steckt ja eine Form der Kriminalisierung.
Ja, seit 10 Jahren machen sie das, seit dem Anfang. Und jedes Jahr, wenn er das braucht, er schrollt ein bisschen daran. Ja, die Gesetz ist viel allgemeiner formuliert. Das ist nicht nur über diesen LGBT-Manifestationen oder der Pride.
Schon länger argumentiert die Regierung ja mit dem Thema Kinderschutz. Kinder und Jugendliche sollen nicht in Kontakt kommen mit der Vielfalt an Lebensformen jenseits der Heteronormativen. Das hat Auswirkungen auf die verfügbaren Inhalte in Büchern, in Filmen, in anderen Medien.
In Folie.
Was für gravierende Veränderungen beobachten Sie da?
Eigentlich, es gab viel Kraft zur anderen Seite. Zum Beispiel, ich habe hier jetzt ein Gedichtband vor mir, eine sehr begabte junge Dichterin, ihr erster Gedichtband, und sein Couverture ist ein Folie.
Der Einband. Sie meinen, die Bücher sind in Folie eingeschweißt, damit das Publikum da nicht drin rumblättert?
Ja, der Einband, und all diese Gedichte sind über diesen LGBT-Erfahrung. Sie ist sehr, sehr populär. Es sieht so aus in Ungarn, sie haben alle Gelder von den Theatern weggenommen, fast von den unabhängigen kleinen Theatern. Aber wir hatten noch nie so viele Vorstellungen im Theater. Nur ein Beispiel. Viele junge Leute gingen nach Ausland, es ist wahr. Viele junge Theaterleute, Regisseure und so weiter, Tänzer und so weiter, irgendwo anders etwas zu machen. Aber sie kommen zurück in den großen Theatern, Regie zu führen. Mhm. Die Situation ist viel komplexer, als man dachte. Aber die ungarische Gesellschaft ist sehr gespalten. Ich weiß, mit wem ich keine Diskussion haben möchte. Und ich mache keine Diskussion. Ich fange an keine Diskussion. Das ist wahr. Aber von der kreativen Seite, so viele Bücher habe ich noch nicht gesehen. So viele Vorstellungen, sehr gute Vorstellungen, seit langem nicht gesehen. Es ist eine Paradoxe.
Also die Kunst ist sehr aktiv, wollen Sie sagen?
Absolut aktiv, auch wenn man kein Geld bekommt. Ich schreibe ganz viel über ganz komplizierte Sachen manchmal, über Filme, über Literatur, über Kunst, und manchmal bekomme ich kein Geld. Das war nicht früher. Diese Magazinen, diese literarische Kunstmagazinen sind sehr fantastisch, und 2 alte wurden irgendwie gestorben und dann kamen 3 neue. Das ist die Wahrheit.
Aber man könnte ja auch denken, dass die Repression des Staates ja doch die Schere im Kopf von Autoren schärft.
Ich zensiere mich nicht. Ich schreibe sehr wenig über direkt politische Sachen, das ist wahr. Ich reagiere natürlich, ich habe Gefühle, sehr starke Gefühle gegen was hier läuft, aber ich reagiere nicht als ein politischer Mensch. Aber wenn ich über etwas schreibe, über einen Film, über ein Theaterstück, oder ich schreibe eine Novelle oder einen Roman, ich mache keine Zensuren. Es gibt keine Zensur bis jetzt in Ungarn. Mhm. Es gibt Leute, die bedienen sehr gerne diese Regierung mit ihren Kunstwerken und bekommen viel Geld dafür, aber ich vermeide die. Mhm. Und auch meine Freunde vermeiden die. Es war so, wir waren dazu sozialisiert in den Kader, in den sogenannten sozialistischen Zeiten. Das ist sehr fantastisch zu beobachten, wie ein neuer, es ist nicht wie die Kaderzeiten, es ist nicht eine offene Diktatur, aber diese Verhaltensweisen sind so gemischt, man sieht neue Typen von diesen Verhaltensweisen. Also was ich sage, vielleicht es gibt Leute, die sagen nicht ihre Meinung, wenn man fragt sie. Ich immer sage meine Meinung, wenn jemand mich fragt. Und ich versuche das zu sagen, was ich denke. Aber Kunst ist nicht direkt Politisierung. Kunst ist Kunst. Man macht in Kunst etwas anderes für, sagen wir, für die Ewigkeit. Und es gibt einen sehr reichen Dialog zwischen weniger Leuten über Theater, über Film, über Kunst, wie in die besten Zeiten. Das ist ein Paradox, ich weiß. Und in Krisenzeiten, manchmal es ist so, es ist viel lebendiger, viel farbiger sozusagen, wenn alles ist sicher und alles ist versichert.
Ja. Ich möchte noch eine Sache fragen, ja. Herr Forgatsch. Viktor Orban hat zuletzt in seiner Rede am 15. März, dem ungarischen Nationalfeiertag, von einem großreinen Machen bis Ostern gesprochen.
Ja, das ist Faschismus pur.
Was genau meint er damit?
Er meinte genau das damit, was Hitler oder Goebbels meinte damit. Das ist kein Missverständnis. Das ist wirklich sehr, sehr traurig und ich war schockiert. Und wenn ich jetzt so, nicht hoffnungsvoll, aber so offen über dieses reiche kulturelle Leben bis jetzt in Ungarn rede, das hindert mich nicht daran, das zu sehen, das ist die dunkelste Stunde in der ungarischen Politik, dass er auf diese wunderbare Nationalfeier solche Wörter. Er hat bereut. Zwei Tage später wollte er, dass diese Wanze-Metapher ist applizierbar nur auf Peter Major.
Was genau hatte er gesagt?
Er schrieb auf dem Facebook, und das war geteilt, ja, ich meinte, er hat seine Frau abgehört, wie eine Wanze. Wanze ist ein Metaphor für Abhör. Mhm. Ich weiß nicht, ob in deutscher Sprache.
Ja, auch.
Poloschka. Und er sagte nach drei Tagen, ich meinte nur der Mann, der seine Frau abhörte, weil alles begann mit einem Telefonabhör. Der Peter Major hat die Justizministerin mit ihr Einverständnis eigentlich abgehört und der erste große Skandal gemacht und so hat seine Partei angefangen zu sein. So hat er seine Statur sozusagen gebaut. Und Orban fühlte in drei Tagen, weil die Reaktionen waren auch in seiner Partei so negativ für diese Wanzenrede, dass er sagte, ich meinte nur diesen einen Mann, der seine Frau abgehört hat. Seien wir klar. Er wird fortsetzen gegen die Journalisten, gegen die Künstler, gegen die Leute, die von Ausland Geld bekommen. Das ist auch ein Gesetz in Vorbereitung jetzt. Und die sind diese Wanzen. Damit imitiert er Mr. Putin.
András Forgatsch, ungarischer Drehbuchautor, Dramatiker, Übersetzer, über die Hintergründe zum Pride-Verbot durch ein neues Gesetz, das Viktor Orban durchgedrückt hat und überhaupt über die dramatischen Veränderungen in seiner Heimat Ungarn. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Forgatsch. Alles Gute für Sie.
Ich danke sehr Ihnen.
Der Theaterautor Necati Özyurdi hat es mit seinem Debütroman Vatermal vor 2 Jahren auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft und ganz nach vorn beim Literaturpreis Ruhr 2024. Kritik und Publikum waren begeistert. Inzwischen gibt's auch, wenig verwunderlich bei einem Theaterautor, eine Bühnenfassung des Stoffes. In Berlin und Köln läuft das Stück schon mit einigem Erfolg. Und heute hatte Vatermal in Dortmund Premiere. Im Zentrum des Stücks steht der noch recht junge Mann Arda. Allerdings liegt er sterbenskrank auf der Intensivstation, lässt dort sein Leben Revue passieren. Und dabei wird deutlich, was wohl seine größte Wunde ist. Die Erfahrung, dass er seinen Vater nie wirklich kennengelernt hat.
Also wenn du das hier liest, Papa, hier stocke ich schon. Soll ich dich wirklich so nennen? Ich weiß, dass alle dich so nennt, wenn sie von dir erzählt. Aber nur ganz selten, also wirklich, bild dir jetzt nichts ein. Papa, Vater, Mama. Das Wort auszusprechen ist nicht so schwer, nur danach geht's gar nicht weiter. Und merkwürdiger noch, als es auszusprechen, ist es, mich sagen zu hören, Papa. Also, wenn du das hier liest, werde ich wahrscheinlich tot sein.
Vater Mal am Theater Dortmund, inszeniert von der Intendantin des Hauses, Julia Wissert. Christoph Ohrim kommt direkt aus der Premiere. Hallo, guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Ein Muttermal kennen wir alle als Leberfleck oder so wuchernde Pigmentstörung der Haut. Was aber ist ein Vatermal?
Ja, das ist natürlich eine Neuschöpfung. Das ist auch ein Leberfleck und den hat Ada auf derselben Stelle wie sein Vater, knapp unterhalb seines Auges. Das weiß er aber nur, dass er das hat wie sein Vater, weil er Fotos von ihm gesehen hat. Denn seinen Erzeuger kennt er gar nicht. Der hatte die Familie verlassen, als er noch ein Kleinkind war. Und trotzdem hat sich sein Erzeuger, sein Vater, in seinen Körper eingeschrieben durch dieses Vatermal, obwohl er mit ihm ja eigentlich gar nichts zu tun hat. Und das ist dann eben auch schon so der psychologische Grund, warum er nicht Papa oder Vater sagen kann, denn dafür, um ein Papa zu sein, hätte er ja da sein müssen. Und in seinem Abschiedsbrief, das haben wir ja eben gehört, wie er da anfängt, schreibt er jetzt eben an seinen Vater und nennt ihn dann Metin mit seinem Vornamen. Und das ist so die Erzählhaltung jetzt, die auch durch den Abend trägt. Er schreibt also den Brief an den Vater. Das ist das dramaturgische Grundgerüst und in dieser Romanadaption, in dieser Bühnenfassung auch von Julia Wissert, der Intendantin, wird das Geschehen jetzt auf so ein Dreiecksverhältnis fokussiert, nämlich von Arda, von seiner Mutter und eben von dessen Schwester und wie die sich sozusagen gegen die deutsche Unbill durchsetzen mussten.
Das ist eine Geschichte über Sehnsucht und Verlust, über das Ringen mit der eigenen Herkunft, mit Identität. Der Sound des Buches, der war sehr eigen, auch deshalb so erfolgreich. Wie ist der Bühnensound?
Das ist natürlich so, dass hier Passagen auch übernommen werden und dass auch viele Szenen angedeutet werden. Im Großen und Ganzen ist aber der Roman tatsächlich, ich sag's mal so, denkst, der ist ein bisschen rougher, der ist etwas härter, der hat auch mehr Gewalt. Hier geht's dann tatsächlich eher um das große Gefühl, auch um die Gefühle dieser Figuren untereinander. Also Murtas al-Shaltu als Arda, der eher nüchtern und beobachtend das Ganze erzählt, gegen Ende dann erst emotional stärker wird. Und als Kontrast Lucia Perez Rios als Imran, als die Mutter, die vor Gefühlen überbordet, aber ihren Kindern einfach keine gute Mutter sein kann. Und Fabienne Dennis-Hammer als Aylin, die es dann schafft, sich aus den Verhältnissen rauszuziehen, aber dann ziemlich viel Verletzlichkeit hinter ihrer Fassade zeigt. Und das funktioniert jetzt so als Bühnenfigur natürlich erstmal ganz gut. Auch, dass man vom Ende her erzählt, in dieser erinnerten Haltung, das funktioniert ganz gut. Dann kommt noch ein Theatertrick da rein, dass zwei Chöre auf die Bühne gebracht werden. Einmal der Chor der Migranten, der besinnliche Lieder singt und einmal der Chor der Deutschen, der eher so Hanswurstartig so das Kartoffeldeutschland satirisch darstellt und das sorgt dann halt auch für die Lacher.
Und wie hat Julia Wissert das ansonsten bildlich, ästhetisch, räumlich umgesetzt?
Ja, der Raum, der ist dann wirklich plausibel. Also wir haben so im Bühnenvordergrund sozusagen das Krankenzimmer ausgeleuchtet mit Neonröhren und im Hintergrund dann eingerahmt in eine Art Schaukastenszenen eben aus der Vergangenheit. Die Bühne ist mit so einer Schräge in diesem Schaukasten ausgestattet, aber da kommt dann leider kaum Dynamik ins Spiel, außer dass man mal runterrutscht. Das Spiel ist für meinen Geschmack dann auch ein bisschen zu psychologisierend angelegt. Vor allem dieser Schmerz wird gezeigt. Es entstehen auch wirklich schöne, berührende Momente, wenn Aylin in einer Szene ihren Kopf auf Adas Schulter legt. Da spürt man wirklich so eine Verbindung auf der Bühne oder wenn er mit seinem Kumpel zusammen am Bühnenrand sitzt und Durstlöscher trinkt. Und das hätte Julia Wissert durchaus ein bisschen mehr auskosten können und dürfen. Also weniger viele Szenen, also weniger anreißen und dann mehr aber auch wirklich das genießen, was Theater eben kann, nämlich diese Figuren lebendig werden zu lassen. Und dann zu guter Letzt, bei aller Trauer und bei all dem Schmerz haben diese Figuren auch, wenn man den Roman gelesen hat, weiß man das vor allen Dingen auch eine ganze Menge Wut. Und die hätte ich mir doch mehr auf der Bühne gewünscht.
Mhm. An wen ist dieser Abend adressiert? An das Dortmunder Stammtheaterpublikum oder auch an die migrantische junge Community, die vielleicht erst noch gewonnen werden soll? Im besten Fall natürlich beide.
Ich würde auch sagen, dass der Abend da tatsächlich dann funktioniert. Also bei allen Haaren, die ich in die Suppe gestreut habe, ist das ein schöner, süffiger Theaterabend auch, in dem man gut gehen kann, in dem man eben nicht so abgestoßen wird, in dem man jetzt ein Spezialwissen braucht, um irgendwie so eine Theatersprache zu können oder so. Also das gibt sich alles sehr nahbar und funktioniert dann auch ganz gut und hat auch tatsächlich durch diese humoristischen Elemente so eine schöne, leichte Note mit dabei. Also ich würde sagen, es wird sich wirklich an alle richten, wobei manche natürlich immer noch davon, sag ich mal, irritiert sein werden, wenn sich eben über dieses Deutschtum so lustig gemacht wird. Ne?
Christoph Ohrim über Julia Wisserts Bühnenadaption des Romans Vatermal am Theater Dortmund. Besten Dank und schönen Abend noch.
Ja, gern, danke.
Die Karriere der US-Boxlegende George Foreman ist wie gemacht für großes Kino. In der vergangenen Nacht ist der Ex-Weltmeister und Schwergewicht-Champion mit 76 Jahren in Texas gestorben. Anlass für uns, nochmal Filme zu gucken, die die Geschichte des Boxers, des Familienvaters und des Unternehmers darstellen. Welche Spuren George Foreman in der populären Kultur hinterlassen hat. Damit hat sich unser Filmkritiker Matthias Dähl beschäftigt. Hallo, guten Abend.
Hallo.
Man kann Dokus über Foreman streamen oder das große Biopic Big George Foreman. Kam vor 2 Jahren in die Kinos. Was war denn so big an seiner Geschichte?
Das ist ein Leben, wie Hollywood es mag. Ein Junge aus unterprivilegierten Verhältnissen, der einen schnellen Aufstieg hinlegt, eine epische Niederlage erfährt und dann ein spätes Comeback bekommt. Foreman war als Teenager, hatte oft Probleme mit dem Gesetz und hat dann später gemerkt, dass er seine Schlagkraft beim Boxen besser einsetzen kann als auf der Straße und wurde dann 1968 in Mexiko Amateur-Olympiasieger im Boxen und wechselte dann ins Schwergewicht zu den Profis bei den Männern und 1973 dann zum ersten Mal da Weltmeister in einer Zeit, in der das Boxen ja in seiner Blüte stand.
Ja, mein Vater ist nachts aufgestanden. Warum gab es ums Boxen damals so einen Hype?
Na, zum einen gab es diese Leistungsdichte, also nicht nur diese Figur Muhammad Ali, sondern auch eben Leute wie Joe Frazier, Ken Norton oder eben George Foreman. Und dann, wie schon gesagt, das Fernsehen erlaubte damals die Übertragung überall hin. Es gab findige Promoter wie Don King, die dann auch den Sport nicht nur in Amerika in irgendwelchen Kongresszentren veranstalten, sondern auf den Philippinen oder in Zaire. Und dann saßen die Leute eben nachts global vorm Fernseher und schauten sich zum Beispiel den Thriller in Manila oder eben den Rumble in the Jungle in Kinshasa an, was der Kampf war, in dem Foreman gegen Ali antrat als amtierender Weltmeister und zu seiner Überraschung verlor. Wie er in dem Dokumentarfilm Facing Ali von 2009 erzählt, da erzählen also lauter Gegner von Ali über ihn. Und Foreman sagt da eben, dass er eigentlich dachte, nachdem er Norton schnell besiegt hatte und Frazier, dass Ali der leichteste Gegner wird, weil er der älteste von denen ist.
So I figured, I'm gonna fight Muhammad Ali. He's the least of all those guys. He's older. This is gonna be the easiest fight of my life. I wasn't even nervous.
Also er war so selbstbewusst, dass er nicht mehr nervös war, aber das hat sich dann als Täuschung herausgestellt.
Denn Foreman wurde in der 8. Runde von Muhammad Ali K.O. geschlagen, das war hart.
Genau, und auch legendär, Ali hatte so eine Taktik, dass er sich 8 Runden lang verprügeln ließ, sich in die Seile lehnte, das hieß dann später Rope-a-Dope. Und Foreman verausgabte sich und wurde müde, und man kann das auf YouTube heute noch gucken, weil die Kämpfe da alle archiviert sind, wie dann Ali kurz vor dem Ende der 8. Runde die Chance der Erschöpfung bei Foreman nutzt und ihn niederschlägt. Und für Foreman war das schon traumatisch auf eine Weise. Der brauchte eine Weile, ehe er wieder in den Ring gestiegen ist. Und insofern muss man natürlich auch sagen, dass Foremans Geschichte, wie die vieler anderer Boxer dieser Zeit, überschattet ist von der Jahrhundertfigur Ali. Und dazu passt dann vielleicht auch, dass die dokumentarischen Arbeiten, die eher was über Ali erzählen, selbst mit Blick auf Foreman interessanter sind als dieses eigene und doch recht biedere Biopic The Big George Foreman.
Weil Muhammad Ali wusste, wie man mit Medien spielt?
Genau, das kann man in einem anderen Dokumentarfilm von 97 gut sehen, When We Were Kings. Das ist die Erzählung über diesen Rumble in the Jungle. Und Ali kommt da eben als der schwarze Held nach Kinshasa. Obwohl Foreman auch schwarz ist, wird der zum Bösewicht gestempelt, als Onkel Tom verunglimpft. Die Leute auf den Straßen und später auch im Stadion rufen, agitiert von Ali, Ali, Boumaier, Ali, töte ihn. Ein Satz, der übrigens dann auch in die Hip-Hop-Kultur eingegangen ist. Mhm. Und so gesehen könnte man sagen, Ali wusste, wie man Bilder produziert, Foreman wusste es nicht so gut. Da gibt es dann 2 Beispiele. Das eine wäre, dass eben Foreman in Kinshasa auftrat mit einem Schäferhund, was so ein bisschen das Symbol der belgischen Kolonialherren war, in dem Kontext also nicht so gut gewählt. Und Ali ja die Figur war, die ins Gefängnis gegangen ist, um nicht in den Vietnamkrieg ziehen zu müssen. Und ein anderes Moment schon vorher, wo Foreman auch nicht so geschickt war, wenn man das so sagen kann, als er eben 68 Olympiasieger wurde, hatte er so eine kleine US-Fahne im Ring. Und das war aber ein Tag, nachdem die beiden Sprinter Tommy Smith und John Carlos dieses berühmte, ikonische Bild gemacht hatten nach ihrem Sieg mit der gereckten Faust im Handschuh der Black Panther Crews. Und dafür zu Hause dann später bitter sanktioniert wurden.
Aber inwiefern traf denn dieses Bild vom Onkel Tom, vom angepassten Schwarzen, wirklich auf Foreman zu?
Also wenn man diesen When We Were Kings Film sieht, hat man, glaube ich, ein falsches Bild von Foreman, weil das durchaus jemand war, der politische Arbeit geleistet hat, auch für die eigene Community. Er hat dann nämlich, außerdem waren die dann auch alle befreundet, Ali, Frazier und Foreman. Genau, er hatte dann 97 nach einem Kampf eine Nahtoderfahrung, hat dann das Boxen aufgegeben, ist zum Christentum, dem Christentum sich zugewandt, hat selbst gepredigt und hat eben einen Jugendclub aufgebaut, wo er versucht hat, eben junge Leute gut auszubilden. Und davon ist so ein bisschen was eingewandert in eine Sitcom von 93 mit dem Namen George, in der Forman eben den Familienvater spielt, so ein bisschen Bill Cosby-mäßig. Und in der Szene, die wir jetzt hören, hat der Seriensohn Ärger in der Schule gemacht, wie der junge George Forman im richtigen Leben. Und Forman erklärt ihm dann, wie halt dieser Weg aus dem Ärger führt.
Boxing was my way out, but boxing was my only way out.
Don't give me those stories about how it was back when the world was flat.
Hey, just let me tell you something. In swimming, you get wet. In boxing, you get hit. It's a tough way to make a living.
Also da erzählt Forman nochmal, dass es ein harter Weg war und der Junge, der dann sagt, so, das sind alte Geschichten, als die Erde flach war, das ist eben auch ein Zeichen dafür, was diese Generation geleistet hat, die eben einen Weg gefunden hat, Geld zu verdienen, ein bürgerliches Leben aufzubauen, damit es die Kinder dann mal besser haben.
1994 kam Forman dann zurück, wurde wieder Weltmeister im Schwergewicht mit 45 Jahren. Was bedeutet das für seine Geschichte, für seine Story des Lebens?
Na, das ist natürlich das Happy End, das ist so die Befreiung von der epischen Niederlage und auch dem Trauma der Nahtoderfahrung. Und wenn man dann auch sieht in dieser Facing Ali-Dokumentation von 2009 zum Beispiel, dann muss man sagen, dass er das auch alles gut überlebt hat. Also die anderen Leute sind durchaus gezeichneter von diesen harten Kämpfen. Muhammad Ali hatte ja auch dieses Parkinson-Erkrankung. Und Forman wiederum ist dann der sehr witzig, kann auch darüber lachen, dass er damals verloren hat. Und er hat ja dann nicht nur irgendwie als Familienvater erfolgreich eine Familie gegründet mit 10 Kindern, von denen 5 Söhne alle George heißen, lustigerweise, sondern war auch als Geschäftsmann noch erfolgreich, nämlich mit Elektrogrills. Und das hat ihn dann auch geführt in die Stefan Raab-Sendung aus den Nullerjahren.
So, last time you were here, you presented the George Forman lean, mean, fat-reducing grilling machine.
That's correct. The greatest grill ever.
In the whole
Most
world.
Fantastic. Yes.
Und an diesen Superlativen merkt man erstens auch, wie nahbar eben Forman ist, der da einfach sein Produkt vertritt, wie so ein Vertreter eben. Und wenn man noch einmal Ali vergleichen will, der war halt extrem gut darin, sich als globales Freiheitssymbol, so wie Mutter Teresa oder Nelson Mandela zu vermarkten. Und für George Forman hat es augenzwinkernd dazu gereicht, Elektrokills zu verkaufen.
Ich glaube, das Wochenende ist gerettet. Filme über die verstorbene Boxlegende George Forman. Danke für diese Streaming-Tipps von Matthias Dell.
Bitte sehr.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das New Yorker Metropolitan Museum of Art hat einen antiken bronzenen Greifenkopf, der vor fast einem Jahrhundert gestohlen wurde, an ein Museum in Südgriechenland zurückgegeben. Der Bronzekopf stammt aus dem 7. Jahrhundert vor Christus und wird nun neben einem ähnlichen Greifenkopf ausgestellt, der sich bereits im Museum der Stadt Olympia befindet. Der Greif, ein Fabelwesen mit dem Körper eines Löwen und dem Kopf und den Flügeln eines Adlers, symbolisierte im alten Griechenland Stärke und göttlichen Schutz. Die griechische Kulturministerin Lina Medoni bezeichnete die Rückgabe als einen bedeutenden Moment. Gleichzeitig lobte sie die gemeinsamen Bemühungen des Kulturministeriums und des MET, die Vergangenheit des Kunstwerks zu ergründen. Auf den Rauswurf Russlands beim Eurovision Song Contest wegen des Ukraine-Kriegs hat Präsident Putin mit der Gründung des neuen internationalen Gesangswettbewerbs Intervision reagiert. Nun steht fest, dass der ultranationalistische Sänger Jaroslav Dronov alias Shaman Russland im Herbst vertritt. Der 33-jährige Popmusiker wurde in seiner Heimat vor allem durch das Lied Jaruski, zu Deutsch Ich bin Russe, bekannt. Er gilt als Befürworter des Ukraine-Krieges und ist Putin-Anhänger. Per Präsidentendekret hatte Putin den neuen Gesangswettbewerb befohlen. Zuletzt hieß es, dass mehr als 20 Länder zugesagt haben, darunter auch China. Die türkische Schauspielerin Filiz Akin ist tot. Wie das türkische Gesundheitsministerium mitteilte, starb sie im Alter von 82 Jahren in einem Krankenhaus in Istanbul. Akin gehörte zu den großen Schauspielerinnen der türkischen Filmindustrie, die unter dem Namen Yeşilçam bekannt war. Yeşilçam ist eine nostalgische Bezeichnung für die Filmklassiker, die in den 60er und 70er Jahren die goldene Ära des türkischen Films begründeten. In dieser Zeit spielte Akin in mehr als 200 Filmen mit. Ihre Karriere begann, als sie 1962 den Schönheitswettbewerb einer Zeitschrift gewann und dadurch einen türkischen Filmproduzenten kennenlernte, der sie in die Filmwelt einführte.
Rund um den 100. Geburtstag des Malers Bernhard Heisig würdigt das Leipziger Museum der Bildenden Künste den 2011 verstorbenen Künstler jetzt mit einer Retrospektive. Heisig war Anfang 20, als er 1948 aus seiner Geburtsstadt Breslau nach Leipzig kam, und er sollte die nächsten Jahrzehnte dort bleiben. Zum Studium an der Staatlichen Akademie für Grafische Künste und Buchgewerbe, der heutigen HGB, später dann als Professor und Rektor der Hochschule. Aus seiner Malereiklasse sind viele Talente hervorgegangen, zum Beispiel war Neo Rauch, Heisigs Meisterschüler. Über Bernhard Heisigs Bedeutung für die bildende Kunst der DDR habe ich vor der Sendung mit Philipp Freitag gesprochen. Er hat die Ausstellung kuratiert. Guten Abend, Herr Freitag.
Guten Abend.
Die sogenannte Leipziger Schule, das war eine Strömung der modernen Malerei der 1970er und 80er Jahre, geprägt von Künstlern, die in Leipzig lebten. Werner Tübke, Wolfgang Mattheuer sind Namen. Wofür stand diese Leipziger Schule und welche Rolle spielte Bernhard Heisig darin?
Ja, die Leipziger Schule hat sich eigentlich als solche herausgebildet, als Schule der gegenständlichen Malerei an der HGB. Das Ganze geht zurück auf Entwicklungen der frühen 50er Jahre, als es den Formalismusstreit gab. Auf der einen Seite die Abstraktion und auf der anderen Seite das, was dann später der sozialistische Realismus wurde. Und im Zuge der Posten, die dann Werner Tübke, Wolfgang Mattheuer und Bernhard Heisig an der Hochschule übernahmen, bildete sich dann so eine wirkliche Schule der ja realistisch gegenständlichen Malerei.
Was waren Heisigs Themen?
Bernhard Heisig ist heute vor allem für seine großen Geschichtsbilder bekannt. Und zwar hat er einmal gesagt, in etwa sinngemäß, dass er durch die Geschichte sich mit seiner eigenen Zeit auseinandersetzen wollte. Das war einmal die Pariser Kommune, das war eigentlich der Beginn. Ein Thema, was natürlich von staatstragender Bedeutung für die DDR-Führung war. Bernhard Heisig hat allerdings daran eher interessiert, wie die Kommunarden im Prinzip die kriegerischen Auseinandersetzungen erwartet haben. Also er war eher an den tatsächlichen Gegebenheiten in Paris in Zeit der Kommune interessiert, als am ideologischen Überbau.
Also geriet er gar nicht in Gefahr, als Staatskünstler der DDR vereinnahmt zu werden, wie andere Künstlerkollegen, Willi Sitte zum Beispiel?
Vielleicht nicht in dem Maße. Ich denke, es gibt genug Stimmen, je nachdem, wie man die Zeit in der DDR erlebt hat, die ihn durchaus als Staatskünstler betrachten, allerdings eben mit graduellen Unterschieden zu vor allem Willi Sitte, der da sicherlich durch seine hervorgehobene Position im Verband und auch in der Politik einfach im Prinzip der Inbegriff des Staatskünstlers heute ist oder als solcher gilt. Bei Bernhard Heisig liegen vielleicht eher auch die künstlerischen Errungenschaften und eben die Tätigkeit als Lehrer, als prägende Lehrergestalt an der Hochschule für Grafik und Buchkunst im Vordergrund.
Sie konzentrieren sich in der Ausstellung ja auf Arbeiten aus der Sammlung des Museums der Bildenden Künste. Hat Heisig darin einen besonderen Stellenwert?
Ja, das ist eben das historische Gewachsensein der Sammlung. Er hat natürlich zur Zeit der DDR einen besonderen Stellenwert gehabt, wobei man sagen muss, dass das auch wirklich Wechselfälle waren. Er hatte zwei Rektorate an der HGB und der Bernhard Heisig, den wir heute kennen, der hat sich so ab Anfang der 70er Jahre als wirklich herausragender Künstler und ja auch kulturpolitisches, künstlerisches Aushängeschild des Staates herausgebildet. Da hat er dann große Staatspreise und auch in Leipzig Preise erhalten. Und vor allem seit den 70er Jahren bis 1989 sind sehr viele Werke, insbesondere auch druckgrafische Werke, da besitzen wir fast das Gesamtwerk von Bernhard Heisig, aber eben auch einige der wichtigsten Gemälde ans Haus gekommen.
Nachdem Sie das jetzt nochmal so neu gesichtet haben, was es von Bernhard Heisig alles gibt in Ihrer Sammlung, gibt es da Arbeiten, die im Kontext unserer heutigen Zeit besonders zum Nachdenken anregen?
Ja, ich denke unbedingt. Künstlerisch war für uns eine Entdeckung das druckgrafische Werk. Aber wenn Sie auf die heutige Zeit anspielen, ist es vor allem die Auseinandersetzung mit seinen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg, an dem er als sehr junger Mann teilgenommen hat. Und da gibt es zum Beispiel die druckgrafische Mappe Der faschistische Albtraum, ein Werk, was künstlerisch und politisch herausragend ist, denke ich, in der deutsch-deutschen Kunst der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, weil er sich 20 Jahre nach dem Krieg wirklich ziemlich explizit und zugleich reflektiert mit den Erfahrungen von Krieg und Faschismus auseinandersetzt. Und dann ist überhaupt die Intensität und die Dauer der Auseinandersetzung mit diesen Kriegserfahrungen wirklich bemerkenswert. Also bis ins hohe Alter hat er diese Themen immer wieder durchgearbeitet.
Wie hat er denn den Krieg erlebt?
Ja, er war Panzerfahrer in einer SS-Panzerdivision, hat an einigen der grausamsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs teilgenommen. Ardennenschlacht, Normandie und zuletzt die Verteidigung seiner Heimatstadt Breslau. Und ist dort verwundet worden und hat immer wieder albtraumhafte Szenen des Krieges und, wie ich gesagt habe, einfach Szenen von Gewalt dargestellt. Und die sieht man natürlich angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen in Europa jetzt mit anderen Augen, gerade Vertreter jüngerer Generationen, die doch in relativer Sorglosigkeit in Mitteleuropa gelebt haben, blicken vielleicht ganz anders auf diese Szenen von Gewalt.
Wie hat sich Bernhard Heisigs Arbeit eigentlich nach dem Mauerfall im wiedervereinigten Deutschland entwickelt?
Er ist weiter ungeheuer produktiv geblieben. Es war ja für ihn einer von mehreren wirklich grundlegenden biografischen gesellschaftlichen Wandeln. Er war 60, 65 Jahre alt zur Wendezeit und hat dann wirklich unmittelbar reagiert. Wir haben ein Beispiel in der Ausstellung, eine Druckgrafik, eine Lithografie mit dem Titel Das Lehrstück, Lehrstück mit Doppel-E, also das Wortspiel zwischen Belehrung und ja, vermeintlicher Hohlheit dieser Belehrung. Und das ist für ihn sicherlich eine Auseinandersetzung gewesen mit einfach einem völlig neuen ideologischen Konzept. Und von der Art gibt es viele Beispiele. Er hat sich also durchaus kritisch mit seiner Zeit auseinandergesetzt, hat sich auch kritisch mit seiner eigenen Vergangenheit auseinandergesetzt, das muss man auch sagen.
Und er hat das Kanzlerporträt von Helmut Schmidt gemalt.
Ja, das Kanzlerporträt von Helmut Schmidt ist natürlich ein besonders herausragendes Beispiel der deutsch-deutschen Kunstgeschichte. Er hat dieses Porträt bereits 1986 gemalt, im Auftrag des Bundeskanzleramtes.
86,
also ja. Tatsächlich kein Nachwendebild, sondern ja Ausdruck dessen, dass es vielleicht doch eine Öffnung gab zwischen den beiden deutschen Staaten. Auf Seiten der DDR sicherlich das Interesse an Valuta, an Geldmitteln über den staatlichen Kunsthandel und auch das Interesse an Geltung. Und seitens der Bundesrepublik wahrscheinlich einfach eine zunehmende Öffnung. Es wird gesagt, dass Helmut Schmidt dezidiert daran interessiert gewesen sei, dass ein Künstler aus der DDR sein Porträt gemalt hat. Und dann ist Helmut Schmidt für 2 Porträtsitzungen nach Leipzig gekommen.
Zum 100. Geburtstag des Malers Bernhard Heisig würdigt ihn das Leipziger Museum der Bildenden Künste mit einer Retrospektive, kuratiert von Philipp Freitag. Und zu sehen ist diese Ausstellung bis zum 9. Juni. Danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Freitag.
Sehr gern. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde gern noch ergänzen.
Ja.
Die Ausstellung habe ich kuratiert zusammen mit Dr. Dietulf Sander, dem ehemaligen Leiter der Abteilung für Malerei und Plastik am Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Und es war eine ungeheuer intensive und für mich auch sehr lehrreiche Erfahrung, dass wir die Blicke zweier unterschiedlicher Generationen und durchaus auch zweier unterschiedlicher Prägungen verbinden konnten. Da ich in der ehemaligen Bundesrepublik geboren wurde und eben wirklich eine Generation später war, war es ungeheuer produktiv, ich denke, für uns beide, diese zwei Blickweisen auf das Werk von Bernhard Heisig zu kombinieren.
Danke für diese Einblicke, Herr Freitag.
Vielen Dank.
Dieser Ausstellungstitel wirft Fragen auf. Hyper-Creatures, Mythologien der Zukunft. Mythologien verweisen ja eigentlich auf die Vergangenheit, hier aber eben auf die Zukunft. Die neue Ausstellung im Max-Ernst-Museum Brühl, die befasst sich mit der utopischen Vorstellung vom Zusammenleben menschlicher und nichtmenschlicher Lebewesen. Das alles im Dialog mit Werken des Malers Max Ernst, der in Brühl geboren wurde. Anja Reinhardt hat sich diese Hyperkreaturen angeschaut.
Eine mehrere Meter hohe Leinwand zeigt eine Filmcollage, die sich in einem Strudel aus Bildern und Figuren auf ein schwarzes Loch zubewegt.
Seit einer gewissen Weile hat sich so ein bestimmtes Schema sehr stark etabliert, nachdem wir Geschichten erzählen. Und das ist die sogenannte Heldenreise.
Kurator Patrick Blümel über die Videoarbeit des italienischen Künstlers Marco Brambilla.
Und die Heldenreise, die folgt einem sehr, sehr strikten Prinzip, was passieren muss, damit eine Geschichte erfolgreich ist. Und im Zentrum dieser Erzählung steht immer eine Konfliktsituation.
Zur Musik von Sergei Prokofjews Cinderella, auch eine Heldin, fliegen Hollywoods Kassenschlager durch den Weltraum. Arnold Schwarzenegger und Schweinchen Babe, Einhörner, Cowboys und sehr, sehr viele nackte Frauen. Eine barocke Groteske, die an die Gemälde von Peter Bruegel oder Hieronymus Bosch erinnert, geschult an den Überwältigungsstrategien der sogenannten Traumfabrik. Der Ton ist gesetzt für die fantastischen Welten, die die Besucher in der Ausstellung Hyper Creatures erwarten.
Wir wollten eigentlich verhindern, dass die Erwartungen sind, dass man antike mythologische Wesen wie Minotauren oder so findet. Die findet man auch, aber eigentlich geht es uns um neue Mythologien und neue mythologische Wesen, die aus Menschen bestehen können, aber auch aus Pflanzen, Tieren, Technologie natürlich.
In einer weiteren Videoarbeit besuchen außerirdische Wesen mit offensichtlich freundlichem Charakter und farbenfrohem Kleidergeschmack eine mexikanische Vulkanlandschaft, um hier ihre Rituale zu praktizieren. Die Besucher aus einer anderen Welt und Zeit fügen sich in ihrer ganzen Fremdheit harmonisch in die Landschaft ein. Der Künstler Federico Quetzalcoatl wurde als Kind in die USA geschmuggelt und thematisiert in seinen Arbeiten nicht nur subtil die Vorurteile von Trump-Anhängern gegenüber mexikanischen Migranten, sondern grundsätzlich das Leben indigener Kulturen, deren Riten und Lebensräume.
Die Idee ist eigentlich, eine postkoloniale Zukunft zu schaffen, in der eben auch indigene Narrative den Platz finden, den sie haben sollten.
Die Perspektive wird jedenfalls konsequent vom Menschen weggelenkt. Das Kollektiv Troika, das in London arbeitet, schafft hybride Wesen mit einem 3D-Drucker in leuchtendem Weiß. Ein Faun, der auf Beinen aus Hirschgeweihen steht, oder ein Pelikankopf, der aus einer Raubkatze herauswächst. Die Arbeiten korrespondieren mit den Chimären von Max Ernst auf Bildern und Drucken, die in loser Reihenfolge in der Ausstellung zu sehen sind.
Er hat nicht nur in seiner Zeit gedacht, Max Ernst hat auch immer spekulativ gearbeitet, hat immer Zukunftsvisionen entwickelt.
Schade ist es schon, dass seine Werke in der Brühler Ausstellung etwas untergehen, was der Größe der zeitgenössischen Arbeiten und ihrer Technik geschuldet ist. Aber das bringt ein spielerisches Element in die Schau, das wiederum sehr gut an den Surrealisten und Dadaisten Max Ernst anknüpfen kann. Mit einem PlayStation-Controller lassen sich fremde Welten erkunden und mit einer VR-Brille das Leben eines Mistkäfers nachempfinden. Klingt schräg, hat aber einen pädagogischen Sinn, weil der Mistkäfer auf das Licht der Sterne für seine Orientierung angewiesen ist, Lichtverschmutzung ihm aber genau die immer schwerer macht. Kurator Patrick Blümel sieht auch hier die Verbindung zu Max Ernst Zeit, in der die Kunst auf gesellschaftliche Umwälzungen und neue Techniken reagierte.
Der Surrealismus und zum Beispiel auch Max Ernst haben relativ schnell begriffen, dass man gewisse Dinge in dieser Welt eben nicht mit diesem westlichen Rationalismus erklären kann. Und die haben eigentlich neue Formen gesucht, neue Erzählweisen, zum Beispiel im Traum. Also im Unterbewusstsein.
Es gibt gegenwärtig keinen Mangel an Ausstellungen mit pädagogischem Fingerzeig, leider oft mit mehr Betroffenheitscharakter als künstlerischen Überraschungen. Hyper Creatures dagegen nähert sich dem Thema Zukunft eher spielerisch und leichtfüßig. Am Ende des Rundgangs steht auch die Erkenntnis, dass die Ästhetik dieser fast durchweg noch jungen Künstler und Künstlerinnen konsequent mit der des 20. Jahrhunderts bricht.
Anja Reinhardt über Hyper Creatures, Mythologien der Zukunft, die neue Ausstellung im Max-Ernst-Museum Brühl, ist bis zum 5. Oktober zu sehen. Samstagnacht, Zeit für den Wochenrückblick der Kulturpresseschau von und mit Arno Orzesek.
Welches Feuilleton man auch aufschlug in der vergangenen Woche, überall Trump, Trump, Trump. Trotzdem oder gerade deshalb beginnen wir mit Naomi Beckwith. Die Leiterin der nächsten Dokumente hat sich in Kassel mit einer Rede vorgestellt, die ihr das Lob von Nicola Kühn im Berliner Tagesspiegel einbrachte. Mit ihren ersten Schritten macht Naomi Beckwith alles richtig. Sie schenkt den verunsicherten Kasslern Kraft ihrer Persönlichkeit das Vertrauen in die Dokumenta zurück. Als internationaler Figur und Managerin eines der bedeutendsten zeitgenössischen Museen, dem Guggenheim in New York, wird ihr zugetraut, die weltweite Bedeutung des Großereignisses wiederherzustellen. Anders als das Kuratorenkollektiv Juan Grupa, das den Fokus auf den globalen Süden richtete, sucht die neue Leiterin einen transkulturellen Austausch in alle Richtungen. Auch dies sorgte für Erleichterung. Für Verwunderung sorgte, nicht nur in Berlin, der neu gestaltete Gendarmenmarkt, der nun wieder zugänglich ist. Und zwar restlos zugänglich. Kein Baum, kein Beet und keine Blume erhebt sich über der planen Fläche, was Niklas Mark in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bedauerlich, aber auch erklärlich fand. Noch um 1930 war zwar ein großer Teil des Platzes vor Schinkels Theater befestigt, aber daneben gab es Kieswege, Rasenflächen, Brunnen und Gebüsch, dazu einen verträumten Kiosk. Warum wurde nicht dieser Zustand rekonstruiert, der doch Klimaaktivisten und Freunde des klassischen europäischen Platzes gleichermaßen zufriedenstellen könnte? Vielleicht, weil da nicht genug Platz wäre für Großveranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt, der hier jedes Jahr stattfindet. In der Süddeutschen Zeitung erwähnte Peter Richter, dass der Gendarmenmarkt im Internet bereits als Stadtglatze firmiert, aber auch, dass es südlich vom Deutschen Dom sehr wohl einige Bäume gäbe. In der Summe müsse man sogar von Wäldchen sprechen. Im Übrigen wollte Richter nichts gegen die sonstige Baumlosigkeit sagen. Der Gendarmenmarkt heißt schließlich Gendarmenmarkt und nicht Gendarmenpark. Ein Gendarm, wenn Sie diese Überleitung bitte gestatten, ist kein Polizist, wie etwa der Polizist John McClane alias Bruce Willis in dem US-amerikanischen Action-Thriller Die Hard, stirb langsam. In der FAZ gratulierte Jürgen Kaube Willis zum 70. Geburtstag und erinnerte daran, wie sich der mittlerweile an Demenz Erkrankte einst in die Filmgeschichte gespielt hat. Bis in die späten 80er Jahre beherrschten Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger und Dolph Lundgren als unbarmherzige Muskelpakete diese Szene. Sie kamen erkennbar aus Fitnessstudios. 1988 aber trat mit Bruce Willis in Die Hard ein ganz anderer Actionheld auf. Man musste ihm nur ins Gesicht blicken, um einen Mann mit Kopfschmerzen zu sehen. Er hatte nichts Programmiertes, war keine Kampfmaschine. In John McTiernans Film hat Willis eine schwierige Ehe, will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden, stolpert in die Kalamitäten hinein und kämpft sich anderthalb Stunden lang barfuß und linkshändig durch Treppenhäuser, Flure und Großräume eines Hochhauses, das am Ende stark renovierungsbedürftig war. Stark renovierungsbedürftig dürfte der gesamte Westen sein, wenn Trump sein disruptives Werk vollbracht hat. So denken jedenfalls viele diesseits des Atlantiks. Anders Niall Ferguson. Der schottische Historiker betonte in der Wochenzeitung Die Zeit, Trumps Aufkündigung des Schutzes für Europa sei höchst produktiv. Seit 50 Jahren haben US-Präsidenten versucht, die Deutschen und die Europäer davon zu überzeugen, mehr für ihre eigene Sicherheit zu tun. Es ist keinem von ihnen gelungen, bis Donald Trump kam. Er schaffte es in wenigen Tagen. Freilich wissen die Deutschen Trump nicht zu schätzen, dabei sollten sie ihm dankbar sein. Einmal in Fahrt verteidigte Ferguson auch Trumps Vollstrecker Elon Musk. Die USA brauchten dringend einen sozialen und kulturellen Vibe-Shift. Wokeness hat Tech-Unternehmer wie Elon Musk und Marc Andreessen, die immer die Demokraten unterstützt haben, in die Arme von Donald Trump getrieben. Die Exzesse der progressiven Bewegung haben sie zu Republikanern gemacht, als sie in ihren eigenen Firmen nicht mehr die besten Leute für einen Job einstellen konnten, sondern stattdessen Minderheits- und Opferkategorien beachten mussten. An diesem Punkt haben diese liberalen Unternehmer gesagt, die Programme für Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion sind Bullshit. Wir müssen sie loswerden, sonst gehen unsere Unternehmen unter. Wokeness zerstört jede intellektuelle Exzellenz. Indessen kam in der Zeit auch Mary Ann Edgar Buddy zu Wort, die anglikanische Bischöfin, die Trump nach dessen Amtseinführung in einer Predigt um Erbarmen gebeten hatte. Auf die Frage, ob sie sich landesweiten Demonstrationen gegen Trump anschließen würde, entgegnete Buddy, nein, nicht in diesem Moment, weil es mehr braucht als Lautstärke, weil Protest allein nicht genügt, wenn er nur Gräben vertieft. Vielleicht kommt die Zeit, in der ich auf die Straße gehe, aber jetzt setze ich auf Mitgefühl, Anstand, Respekt, auf eine Sprache, die nicht nur Widerstand leistet, sondern auch Brücken baut. Aber ist es nicht ohnehin zu spät? In der SZ konstatierte die Sängerin Sophie Auster, Tochter des Schriftsteller-Ehepaars Paul Auster und Siri Hustvedt, wir sind auf dem Weg in eine Diktatur. Passend dazu nennt das Magazin Der Spiegel die von Trump veröffentlichten Videos, die abgeschobene Venezolaner in Ketten zeigen, faschistoides Daumenkino. Trump führt sein Land in eine zynische, undemokratische Zukunft und das ganz offen. Er hat im übertragenen Sinne sogar die Kamera dabei, unterstreicht Ulrike Knöfel. Alles finster also in den USA? Brutal und hoffnungslos? Nicht unbedingt, meinte der Kulturhistoriker Michael Hochgeschwender in der Frankfurter Rundschau. Widerstand wird sich formieren, allerdings möglicherweise nicht aus dem liberalen Lager, sondern aus Trumps eigener Wählerschaft. Viele haben ihn aus ökonomischen Gründen gewählt. Sie hoffen darauf, dass er ihre Lebensbedingungen verbessert. Doch wenn sich der Eindruck verfestigt, dass Trump mehr an geopolitischen Abenteuern, sei es in der Ukraine oder im Nahen Osten, interessiert ist, als an den steigenden Lebensmittelpreisen oder der Kaufkraft seiner Wähler, kann die Stimmung kippen. Ein Teil der heutigen Trump-Anhänger könnte dann zur größten Herausforderung für ihn werden. Ob so oder so, wir wünschen Ihnen einen angenehmen Sonntag, an dem Sie erleben, was die Tageszeitung in einer Überschrift ausdrückte. Die Welt kann auch gut sein.
Arno Orzesek mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Und das war Fazit mit Britta Bürger. Bis morgen Abend.